Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderung von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir widmen uns heute einem ganz speziellen, aber auch sehr wichtigen Thema, nämlich den rechtlichen und letztlich dann auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Orphan Drugs, also den Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. Unser Gast ist heute Klaus Burkert von der Kanzlei Sträter und Partner. Herr Burkert, ich kenne Sie, Sie sind ein ausgewiesener Experte im Bereich des Medizin- und Pharmarechts. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Blumen und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei und ich muss gleich gestehen, ich bin ein Ersttäter, was Podcasts anbelangt. Aber ich hoffe, ich werde dem Format gerecht werden. Danke.
Da bin ich mir ganz sicher. Beginnen wir doch gleich mal mit einer kurzen Einführung. Diese Orphan Drugs, das sind ja Medikamente, die ganz speziell für die Behandlung seltener Erkrankungen entwickelt wurden und werden. Herr Burkert, können Sie uns kurz erklären, warum diese Medikamente so wichtig sind und welche besonderen Herausforderungen es hierbei gibt?
Mache ich gerne. Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft haben Sie ja schon gesagt. Das sind Arzneimittel für seltene Erkrankungen. Und jetzt könnte man ja meinen, ja gut, wenn es seltene Erkrankungen sind, dann sind weniger Patienten betroffen, also müssen wir gar nicht so viel Augenmerk darauf richten. Aber ich glaube, nichts könnte falscher sein als diese Annahme. Denn es gibt ja nicht nur eine seltene Erkrankung, es gibt nicht 100 seltene Erkrankungen, sondern es gibt viele, viele 100 seltene Erkrankungen. Ich bin jetzt kein Fachmann, was Gesundheitsökonomie anbelangt, aber ich bin mir sehr sicher, wenn Sie alle Patienten zusammenzählen, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind, dann kommen Sie auf mehrere Millionen. Ja, seltene Erkrankung, aber steht ein viel, viel größeres Problem dahinter. Und deshalb glaube ich, dass man auch für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems die Bedeutung dieser Präparate gar nicht überschätzen kann. Es geht also nicht nur darum, den hohen Medical Need, der mit Sicherheit besteht, für den einzelnen Patienten entsprechend zu versorgen, sondern es geht auch darum, dass man für eine Vielzahl von Patienten maßgeschneiderte Behandlungsangebote tatsächlich hier im System etablieren kann. Das ist, glaube ich, für uns alle sehr, sehr wichtig. Was, glaube ich, auch noch ziemlich kennzeichnend ist für Orphan Drugs, es ist ja nicht so, dass die Patienten, die an solchen seltenen Erkrankungen leiden, nicht behandelt werden. Das sind aber meist so rein symptomatische Behandlungen, also klassischerweise Schmerzmittel oder was es sonst noch gibt, um das zu erleichtern. Aber es ist nicht so, dass diese symptomatischen Behandlungsangebote fehlen, sondern kausale Behandlungsangebote, sogar bestenfalls zur Heilung. Aber bleiben wir mal lieber bei den kausalen Behandlungsangeboten. Also was kann wirklich etwas bei der Grunderkrankung bewirken? Und das ist, glaube ich, der wesentliche Fortschritt, den wir von Orphan Drugs erwarten können und häufig sehen, dass es kausale Behandlungsangebote für schwer erkrankte Patienten gibt, die sonst ansonsten tatsächlich keine Versorgung haben. Und man muss bedenken, viele dieser seltenen Erkrankungen sind genetische Erkrankungen. Das heißt, sie sind von Kindesbeinen an vorhanden. Und ich glaube, wenn wir ein Ziel haben in der Gesundheitspolitik, ist es, es gerade für Kinder bessere Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und deshalb adressiert das Orphan Drug nicht nur deshalb, weil es seltene Erkrankungen sind, sondern auch gerade, weil Kinder betroffen sind, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Behandlungsangebot.
Das heißt, eine sehr, sehr vulnerable Population hier im Prinzip, viel und oft Kinder betroffen und dann zudem unersetzliche Arzneimittel, weil zum Teil einfach so Listen, weil es keine richtigen Alternativen gibt. Verstehe ich das so richtig, ja?
Absolut, das verstehen Sie völlig richtig. Und man muss noch einen, ja, wenn man so will, Nachteil der Orphan Drugs erwähnen, um fair zu sein. Dadurch, dass häufig sehr kleine Patientenzahlen betroffen sind, aber natürlich die Arzneimittelentwicklung ja nicht preiswerter ist als die Entwicklung eines Präparates für andere Erkrankungen, sind Orphan Drugs häufig teuer. Und das liegt einfach daran, weil nur eine geringe Patientenzahl behandelt werden kann und dementsprechend die Gesamtkosten auf wenige Patienten verteilt werden. Das ist einfach systemimmanent, aber das lenkt dann manchmal eine ungewollte Aufmerksamkeit auf diese Gruppe. Und wegen dieser Besonderheiten ist es sicherlich wichtig, besondere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das hat man sowohl national als auch in der EU getan.
Genau, und da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer mit reingehen. Einerseits handelt es sich um extrem wichtige Behandlungsoptionen für die Patienten. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die gesetzliche Krankenversicherung oder das System finanziell durchaus herausfordernd. Aber man hat sich jetzt doch auf ein paar Privilegien geeinigt, die für Orphan Drugs gelten, um diese speziellen Arzneimittel dann doch zu befördern. Was sind denn das für rechtliche Privilegien und warum sind die so wichtig?
Ich glaube, ich muss hier zwei Ebenen unterscheiden. Ich muss ja erstmal das Präparat entwickeln, also brauche ich da ja schon mal Anreize, dies zu tun. Und dann muss ich das Präparat noch an den Patienten bringen. Also ich muss den Zugang des Patienten dazu ermöglichen. Das ist die zweite Ebene. Und auf beiden Seiten haben wir Besonderheiten. Und wenn ich mir erstmal die Seite anschaue, wie schaffe ich es, solche Präparate zu entwickeln, dann bin ich auf der regulatorischen Seite, auf der arzneimittelzulassungsrechtlichen Seite. Und da gibt es halt Tools wie Gebührenerleichterungen. Es gibt natürlich Forschungsunterstützung für solche Erkrankungen. Aber der größte Vorteil für die Industrie ist tatsächlich eine Marktexklusivität. Das heißt, der Investor soll die Chance bekommen, dass er für eine gewisse Laufzeit von Jahren dieses Orphan Drug alleine verwerten kann. Und es geschieht halt dadurch, dass über 10 Jahre kein ähnliches Präparat im selben Therapiegebiet zugelassen werden darf. Und wenn Kinder betroffen sind, kann das nur um 2 Jahre verlängert werden, also maximal 12 Jahre. Aber dieser Schutz ist natürlich nicht absolut, weil er gilt nur für ähnliche Arzneimittel. Es sei denn, und da ist, glaube ich, die EU sehr schlau gewesen, wenn ähnliche Arzneimittel besser sind als das bereits auf dem Markt befindliche, dann wird sozusagen das Privileg verdrängt durch den besonderen Versorgungszweck, den dieses ganze System hat. Also, wie gesagt, ähnliche Arzneimittel können dann über 10 oder 12 Jahre nicht zugelassen werden. Das ist dann ein großer Vorteil für die Industrie. Und was sind ähnliche Arzneimittel? Das sind halt solche mit einem ähnlichen Wirkmechanismus. Also das ist relativ einfach dann festzustellen. Dann ist es auch so, dass es nicht etwa so ist, jeder kann diese Vorteile in Anspruch nehmen, sondern Orphan Drug ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das ist also kein Selbstläufer, nur weil ich es haben möchte, bekomme ich es. Das wichtigste Kriterium ist Prävalenz. Es dürfen also nur 5 von 10.000 Menschen in der EU von dieser Erkrankung betroffen sein. Müssten dann in Deutschland 40.000 Patienten ungefähr sein. Mehr dürfen es halt nicht sein. Da sehen Sie eine relativ kleine Personengruppe. Und ich kann diese Prävalenz nicht manipulieren. Also ich kann nicht etwa so das berühmte Slicing machen. Ich kann also sagen, ich kombiniere Erkrankungen, zum Beispiel Lungenkrebs mit besonderen Mutationen und sage, das ist eine seltene Erkrankung. Nein, dann schaut man immer auf entsprechend Lungenkrebs und das wäre dann keine seltene Erkrankung. Das heißt, die EU hat sich schon sehr viel Gedanken drum gemacht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, also das Prävalenzerfordernis, dann schwerwiegende Erkrankungen muss Behandlung anstehen, also gerade lebensbedrohliche Erkrankungen. Es darf keine zufriedenstellenden Therapieoptionen geben und es muss natürlich ein erheblicher Vorteil gegenüber den bestehenden Behandlungsmöglichkeiten geben. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, werden Privilegien gewährt und da sehen Sie, das ist schon eng. Und dann haben wir natürlich die zweite Ebene, nämlich, wenn man so will, die Zugangsebene. Das heißt, welche Privilegien habe ich für die Preisbildung? Zunächst einmal haben wir in Deutschland, zumindest solange die Umsatzgrenze von derzeit 30 Millionen Euro im Jahr nicht überschritten ist, ein vereinfachtes Verfahren zur Nutzenbewertung. Ich muss also keine Belege für einen Zusatznutzen vorlegen gegenüber einer konkreten zweckmäßigen Vergleichstherapie, sondern die Zulassungsstudien werden zugrunde gelegt. Das ist schon eine erhebliche Vereinfachung, insbesondere wenn man sich globale Entwicklungsprojekte anschaut, wo man dann viele Diskussionen haben kann, was ist der richtige Komparator, was ist der richtige Endpunkt. All die Diskussionen müssen Sie nicht führen, weil einfach Ihre Zulassungsstudie zugrunde gelegt ist. Und dann gibt es ja automatisch anerkannten Zusatznutzen, aber auch nur, bis die Umsatzschwelle überschritten ist. Und das ermöglicht dann, dass man bei der Preisbildung diesen Zusatz sozusagen monetarisieren kann und dass man auf die Art und Weise eine gute Chance hat, auskömmliche Preise zu bekommen. Und die Frage, die man natürlich stellen kann, warum? Warum hat man das so gemacht? Der eine Punkt war, dass man sicher anerkannt hat, dass Orphan Drugs Schwierigkeiten haben, gerade wegen der geringen Patientenzahlen, gerade wegen einer relativ stringenten Bewertungsmethodik von ICWIC und gemeinsamen Bundesausschuss. Und dass man natürlich auch dem Umstand Rechnung tragen wollte. Ne, wir haben ja manchmal Stichwort Einheit der Rechtsordnung. Also dem Umstand Rechnung tragen wollte, dass ja die Zulassung ja anerkannt hat, dass es einen Zusatznutzen hat, einen besonderen Clinical Effekt hat. Und es wäre ja irgendwo widersprüchlich, einerseits mit viel Aufwand diese Produktgruppe zu stärken, regulatorisch, aber sie dann nicht an den Patienten ranzulassen, weil man durch die Preisbildung genau das verhindert.
Genau dieser Trend, der findet ja derzeit statt, habe ich den Eindruck. Also wir sehen einerseits, wenn ich zurückblicke, durchaus ein politischen Willen, hier Anreize zu schaffen, dass Orphan-Drugs A zugelassen werden, B aber auch möglichst vereinfacht auf den deutschen Markt dann kommen. Und andererseits werden genau diese Privilegien ja auch attackiert oder auch verschärft. Sie sprachen gerade von der Umsatzschwelle derzeit bei 30 Millionen. Das war ja auch schon mal anders. Wo sind denn die aktuellen Herausforderungen, die Sie sehen, gerade im Zusammenhang mit solchen Privilegien?
Ja, Gesundheitspolitik ist immer ein Austarieren. Ne? Mhm. Einerseits Finanzierbarkeit der GKV und andererseits natürlich Versorgungswünsche. Und das würfelt man sich natürlich immer wieder neu aus. Und Sie sprachen ja die Senkung der Umsatzschwelle von 50 auf 30 Millionen. Ich glaube jetzt, ohne das wirklich verlässlich beurteilen zu können, aber ich glaube jetzt nicht, dass da ein sachlicher Grund dahinter stand, bis auf den Grund, dass man sagte, wir wollen ganz einfach Arzneimittelkosten ersparen und das erreiche ich am besten dadurch, dass ich die Umsatzgrenze für Orphans senke und dadurch Preisbildungsmechanismen bei Orphans schneller und früher greifen. Ob man dann die Versorgung gefährdet, weiß man nicht. Deshalb sehen moderne Gesetze häufig vor, dass die evaluiert werden in regelmäßigen Abständen und das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, was Ursache war für diese Umsatzschwellensenkung, das soll auch evaluiert werden oder nochmals evaluiert werden. Also das wird man sich immer wieder neu anschauen müssen. Aber Sie haben völlig recht, das Pendel schwingt im Moment in eine etwas andere Richtung. Und ich glaube, man muss sich immer vor Augen führen, jetzt rein aus Industrieperspektive betrachtet, es gibt zwei Kriterien, die sehr wichtig sind, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Und ich glaube, da hat man mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz etwas getan, was man gerade nicht tun sollte. Man hat nämlich an diesen beiden Kriterien gesägt. Und ist schon, glaube ich, ein gewisser Vertrauensverlust eingetreten. Und da ja viel Prognosewahrscheinlichkeit eine Rolle spielt, wenn ich mir überlege, entwickle ich ein Präparat, bringe ich das auf den Markt, weiß ich halt nicht, ob das für uns letztendlich nicht ja ein Problem sein wird. Denn wenn man den deutschen Gesetzgeber so einschätzt, dass er rein nach Finanzlage die gesetzlichen Regelungen wieder ändert, dann mag der eine oder andere sich vielleicht überlegen, ob Deutschland ein guter Markt für solche Präparate ist. Aber das ist jetzt sehr theoretisch in die Zukunft gedacht, aber klar ist, es gibt Herausforderungen und wenn ein Pharmaunternehmer keine Chance mehr sieht, mit seinem Arzneimittel einen vernünftigen Preis zu erzielen, dann wird er den deutschen Markt verlassen. Das ist eigentlich relativ logisch. Und ich sage häufig, Mathematik ist grausam. Man muss halt immer überlegen, dass es ja nicht nur der Preis in Deutschland ist, sondern der deutsche Preis ist Referenzpreis für viele europäische Länder, aber auch für viele andere Länder in der Welt. Das heißt, ein schlechter Preis in Deutschland ist ja nicht nur möglicherweise für die deutsche Versorgung ein Problem für den Investor, sondern auch ein Problem für die gesamte europäische, vielleicht sogar weltweite Versorgung, weil einfach Preiseffekte eintreten. Und dann kann die Mathematik einfach zum Ergebnis kommen, es macht keinen Sinn, dieses Präparat zu diesem Preis in Deutschland weiter auf dem Markt zu halten.
Das ist ja wirklich, das klingt ja für mich so, also wir haben einerseits, das ist hier national anscheinend gewollt, den Marktzugang etwas zu erschweren oder zumindest die Preisbildung dann zu reduzieren oder die Preishöhe zu reduzieren. Und das kann im Prinzip dann Auswirkungen wirklich auch auf globaler oder europäischer oder globaler Ebene haben, dass wirklich Zulassungen oder Entwicklungen gar nicht mehr betrieben werden. Also das heißt, wir haben hier wirklich Langzeitrisiken, die in der deutschen Gesetzgebung hier so versteckt sind. Ist das so richtig, ja?
Ja, also auf die Entwicklung kann es Einfluss haben, weil Deutschland ein Ankermarkt ist. Aber das Problem Deutschland kann man ja vielleicht dadurch umgehen, dass man in Deutschland es nicht in den Verkehr bringt und diese Effekte vermeidet. Dann haben wir aber das Versorgungsproblem. Also das ist tatsächlich ein Punkt, der sowohl auf die Entwicklungsebene durchschlägt, als auch auf die Versorgungsebene in Deutschland. Und deshalb sagte ich eben, man muss sich halt doch immer sehr genau anschauen, wohin die Bäume fallen, die ich umsäge. Und das lässt sich natürlich auch nicht immer im Vorhinein genau bestimmen. Und manchmal sind das auch Langzeiteffekte. Also muss einem schon klar sein, dass das, was man jetzt tut, das hat Auswirkungen auf die Zukunft.
Wir haben ja gerade auf den Drugs immer wieder auch Schwierigkeiten, die Studien in der Qualität durchzuführen, wie es hier in Deutschland im HTA-Verfahren, also bei der Nutzenbewertung, verlangt wird. Und das ist ja auch gerade der Sinn dieses automatisch anerkannten Zusatznutzens, dass man den Orphan Drugs diese Schwierigkeiten anerkennt und daher den Weg erleichtert. Mit der Absenkung der Umsatzschwelle bedeutet das ja eigentlich, dass zunehmend Orphan Drugs in eine reguläre Nutzenbewertung einbezogen werden mit den Studien, die sie dann halt haben. Und das hieße doch für viele Orphans, dass sie ja aus Grund von methodischen Erwägungen von IQWiG und GBA dann hinterher den Zusatznutzen eben nicht erhalten. Und dadurch wird doch die Preisgestaltung noch wahnsinnig erschwert, insbesondere wenn wir keine Preisanker haben, weil wir häufig ja auch so Listen mit den Orphan Drugs haben. Ist es dann nicht eigentlich sogar vorprogrammiert, dass dann etliche Behandlungsoptionen für Patienten vom Markt verschwinden und dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen?
Also die Erfahrungen, glaube ich, bestätigen das im Moment noch nicht. Aber die Effekte, über die Sie gesprochen haben, sind die Effekte, die ja so langsam erst greifen. Also sie haben ja Langzeitwirkung. Und das, was Sie geschildert haben, ist durchaus ein mögliches Szenario, vor dem ich auch durchaus Angst habe. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Und man hat natürlich immer die Möglichkeit, wieder gegenzusteuern, wenn man Fehlentwicklung sieht. Aber genau dahin kann es steuern. Und man muss einfach sagen, wir haben eine Methodik, was die Arzneimittel-Nutzenbewertung anbelangt, die sicher nicht daran ausgerichtet ist, an Orphan Drugs und an diesen besonderen Schwierigkeiten, sondern man hat so eine Vorstellung, wie eine Evidenzgenerierung stattfinden sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele auch sagen, das ist auch gut so und das ist auch richtig so, aber es passt halt nicht immer. Mhm. Und dass auch schon der Gesetzgeber erkannt hat, dass diese Evidenzgenerierung ihre Tücken hat, sieht man daran, dass wir bei Reserveantibiotika beispielsweise überhaupt nichts mehr haben, was die Nutzenwertung anbelangt. Wenn es ein Reserveantibiotikum ist, ist der Zusatznutzen belegt. Und es soll auch gar kein Erstattungsbetrag mehr verhandelt werden, sondern der Einführungspreis ist der Erstattungsbetrag, weil man hier seitens der Politik wohl doch massiv von der Sorge getragen war, dass wir von den Reserveantibiotika abgeschnitten werden, wenn man denn die methodischen Voraussetzungen, die ansonsten angelegt werden, hier genauso anlegt und die sich dann automatisch voll durchschlagen auf die Preisbildung. Mhm. Also ich glaube, man ist sich des Problems bewusst.
Ja, umso erstaunlicher, dass man jetzt so eine gegenläufige Bewegung beginnt. Ne? Auf der Zulassungsebene befördere ich die Orphan Drugs und hier national mache ich dann wieder die Türen zu, sage ich mal, oder ein Stück weit weiter zu. Das sind ja zwei gegenläufige Bewegungen. Wir haben jetzt ja im Prinzip, im Grundprinzip der Nutzenbewertung steht ja, dass ich einen Nutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie nachweisen muss. Und das ist ja im Prinzip schon bei Solisten überhaupt nicht vorstellbar. Weil ich einfach hier die einzig verfügbare Therapieoption habe. Dann kann ich keine zweckmäßige Vergleichstherapie definieren. Und genau zu diesen sogenannten therapeutischen Solisten gab es ja jetzt kürzlich auch ein Urteil des Bundessozialgerichts. Welche Konsequenzen hatte denn dieses Urteil jetzt für den Marktzugang für die Orphan Drugs?
Also ich glaube, zuerst einmal gab es große Aufregung im System. Und ich glaube, wer sich mit Gesundheitspolitik auskennt, weiß, dass so der Empörungsmodus ist ein nicht ganz ungewöhnlicher Modus. Und wenn es da neue Entwicklungen gibt, dann sind die Cassandra-Rufe, die Katastrophe ist nah und morgen ist das Gesundheitssystem pleite, sind immer sehr nah. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, man muss das dann schon richtig einordnen. Aber damals war tatsächlich in die Sorge und ist auch so formuliert worden, dass dadurch das Gesundheitssystem unbotmäßig belastet werden könnte, weil die Solisten dann keiner Preisregulierung unterliegen. Und wir haben, glaube ich, im Laufe der Jahre eine Art Dogma entwickelt, dass der Arzneimittelmarkt komplett preisreguliert sein müsse. Sei es ein Festbetrag, sei es ein Erstattungsbetrag, sei es ein Preismoratorium, sei es ein fortgeltender Erstattungsbetrag. Und Präparate, die dann keiner Preisregulierung unterliegen, die sorgen einfach für Ängste. So kann man es sagen. Und ja, das BSG hat eigentlich Aufmerksamkeit auf einen sehr klaren Punkt im Gesetz gelegt, dass ja eigentlich ein Preisvergleich nur mit zweckmäßigen Vergleichstherapien stattfinden kann. Und wenn Sie ein Solist sind, dann sind Sie ein therapeutischer Solist. Es gibt, genau wie Sie es beschrieben haben, es gibt keine zweckmäßige Vergleichstherapie. Das ist ja gerade die Besonderheit des Solisten. Ergo gäbe es freie Preisbildung. Das ist genau das, vor dem man Angst hat. Deshalb ist durch das ALB-VVG im letzten Jahr, so 2023, das Gesetz geändert worden. Und jetzt ist, wenn man es höflich formuliert, die zweckmäßige Vergleichstherapie flexibilisiert worden. Das heißt, für Fälle, wo es eigentlich keine wirklich zweckmäßige Vergleichstherapie gibt, gibt es jetzt doch Vergleichstherapien. Das kann dann Off-Label-Use sein, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber es kann auch die berühmte BSC, also Best Supportive Care, oder Therapie nach Maßgabe des Arztes sein. Aber häufig sind das ja nur Synonyme dafür, dass es eigentlich es nicht gibt. Und dass man sich vielleicht bei der Nutzenbewertung daran orientiert, da bin ich, glaube ich, wertfrei. Aber wenn man das bei der Preisbildung heranzieht, ist es ja eigentlich ein unfairer Preisvergleich, weil ich natürlich Therapien miteinander vergleiche, die einen ganz unterschiedlichen Behandlungszweck haben. BSC ist halt nur symptomatische Therapie, andere kausale Therapie. Ich finde es schwierig, aber Sie haben es zu Recht beschrieben, das Leben ist dadurch sicher schwerer geworden. Und die Flexibilisierung der ZVT ist sicherlich ein Kriterium, was das Leben für die Orphan Drugs schwerer machen wird.
Das ist gut vorstellbar, wenn Best Supportive Care eine Schmerztherapie bedeutet, wie Sie es vorhin als Beispiel genannt haben. Schmerzmittel können wahrscheinlich keine sinnvollen Preisanker sein für ein neuartiges Produkt, was wirklich eine seltene Erkrankung kausal behandelt, ne? Nun, Gesetzgebung ist ja gerade ein sehr schnelllebiges Thema, gerade im Gesundheitswesen. Relativ frisch ist ja noch das Medizinforschungsgesetz. Und ich erinnere mich, dass unser Gesundheitsminister Herr Lauterbach bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs gesagt hat, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen jetzt durch das Gesetz einen noch besseren Zugang zu geeigneten Studien haben werden. Trifft das Ihrer Ansicht nach zu und sind Orphan Drugs eventuell noch andersweitig vom Medizinforschungsgesetz tangiert?
Ich habe auch gelesen, was Herr Lauterbach geschrieben hat oder gesagt hat. Ich konnte es im Gesetz nicht so ganz wiederfinden, muss ich sagen. Vielleicht noch kurz zum Medizinforschungsgesetz. Bundestag hat es angenommen, Bundesrat hat keinen Einspruch erhoben, 27.09. In den Teilen, den jetzt das Sozialrecht betrifft, wird es am 01.01.2025 in Kraft treten. Also es ist, steht noch vor der Tür, muss man sagen, ist noch nicht wirklich im Wohnzimmer drin. Und ja, man hat Regelungen geschaffen, die erreichen sollen, dass es mehr klinische Forschung in Deutschland gibt. Man hat nämlich festgestellt, dass Deutschland auch hier nicht mehr der Gipfel der europäischen Welt ist. Das will man wieder ändern. Und das kann natürlich theoretisch auch Versorgungsmöglichkeiten eröffnen. Wenn es mehr Studien in Deutschland gibt, dann mag es mehr Patienten geben, die davon profitieren. Aber sind wir mal ehrlich, das wird die Welt nicht retten. Ja, die Welt wird retten, dass der Patient nach den Studien Zugang zu Präparaten hat. Aber die Studien selber sind nicht so wichtig. Und es gibt auch, was die Preisbildung anbelangt, ein berühmtes Upside. Denn wir hatten bislang einen Preisanker für Präparate mit Zusatznutzen, die europäischen Preise. Und dieser Preisanker fällt weg. Und das heißt, dass man jetzt bei den Orphan Drugs, wenn man in die Preisbildung einsteigt, dann navigiert man jetzt eigentlich noch mehr im Nebel. Man kann sagen, im dunkleren Nebel. Das kann man natürlich zugunsten der Orphan Drugs nutzen. Das kann man auch zulasten der Orphan Drugs nutzen. Und ich glaube eher, dass es die Preisbildung für Orphan Drugs weiter erschweren wird. Und wir müssen uns halt vor Augen führen, ja, die Präparate sind häufig teuer, aber das hat natürlich einen Grund und der Grund liegt in der niedrigen Patientenzahl. Und Sie müssen halt, wenn Sie die Entwicklung finanzieren wollen, und sind wir mal ehrlich, es wird ja eigentlich nicht die vergangene Entwicklung finanziert, sondern zukünftige Entwicklung. Und wenn ich das weiter so haben will, dann muss ich halt dafür sorgen, dass die Einnahmen das ermöglichen. Und das kann natürlich bei Präparaten mit sehr geringen Patientenzahlen schwierig werden, wenn die Preise sinken. So einfach ist die Rechnung. Deshalb meinte ich eben schon, Mathematik kann grausam sein.
Ja, das klingt ja nach einer ziemlich vertrackten Situation, ne? Also der Hersteller, Sie haben es beschrieben, hat den hohen Aufwand, der sich dann eigentlich nur über eine kleine Patientenzahl in irgendeiner Weise wieder refinanziert. Und seltene Erkrankungen per se sind nicht selten. Das heißt ja, aus einer Krankenkassenperspektive ist dann die Summe aller teuren Arzneimittel und somit Behandlungsoptionen für seltene Erkrankungen womöglich dann doch wieder schwierig. Und eine faire Preisgestaltung mit entsprechenden Preisankern ist ebenfalls erschwert. Die zweckmäßige Vergleichstherapie existiert oft nicht. Europäische Preisanker, haben Sie ja gerade geschildert, werden abgeschafft werden. Und da fragt man sich ja zunehmend, wie könnte denn überhaupt eine gerechte, also auch für alle Seiten gerechte Rahmenbedingung für so eine Preisgestaltung aussehen? Dass Hersteller weiterhin Anreize haben, was zu entwickeln, dass die GKV damit leben kann und vor allem, dass Patienten Zugang zu neuen Arzneimitteln und somit Behandlungsoptionen haben, die ihnen in ihrer schwierigen Situation helfen.
Ich glaube, wichtig ist zunächst einmal die Erkenntnis, dass einem klar wird, dass es eine Bewertungs- und Abwägungsfrage ist. Also keine Erkenntnis fällt vom Himmel und es ist auch nicht so, dass es naturbelassen so oder so sein müsste, sondern man muss sich selber fragen, was will ich? Will ich tatsächlich die GKV-Finanzen sanieren oder will ich gute Versorgungsangebote für Patienten und wie sollen die Rahmenbedingungen dafür sein? Und diese Frage muss ich zunächst für mich einmal klären. Wenn ich das aus der Kassenperspektive betrachte, ne, ich kann ja gesundheitsökonomisch vom Maximalprinzip ausgehen. Das bedeutet, ich versuche mit einem festen Budget möglichst viel für möglichst viele Patienten zu erreichen. Wenn das mein Ziel wäre, dann würden die Orphan Drugs hinten runterfallen, weil sie ja immer nur eine kleine Patientengruppe versorgen. Und das ist auch nicht der deutsche Weg. Der deutsche Weg ist eigentlich für alle Patienten hinreichende Versorgungsangebote zur Verfügung zu stellen. Und ich bin auch sehr stolz, in einem solchen Gesundheitssystem zu leben, wo wir uns das leisten wollen. Aber das muss ich mir dann noch erkämpfen. Das muss man, glaube ich, sehen. Und der zweite Punkt bei der Preisbildung ist, dass die Orphan Drugs nicht beliebt sind. Wie Sie richtig schon sagten, es sind weniger Patienten, aber für weniger Patienten hohe Kosten. Und das führt manchmal dann zu Abwehrreaktionen. So kann man das, glaube ich, nennen. Und man muss auch fairerweise zugeben, dass Orphan Drugs auch, gerade weil es kleine Patientenzahlen sind, eine beschränkte Datenlage haben. Und von Krankenkassenseite hört man dann häufig den Vorwurf, hohe Preise bei schlechten Daten, das kann doch nicht unser System sein. Aber auch hier muss man das wieder auf die Ursprungsfrage zurückführen. Was will ich denn eigentlich? Und da bin ich eigentlich bei der Frage, die Sie eigentlich auch stellen. Was will ich eigentlich und was kann ich besser machen, um vielleicht diese beiden Interessen miteinander in Ausgleich zu bringen? Und ehrlich gesagt, ich bin ja nur Jurist in einer Kleinstadt. Also ich maße mir jetzt nicht an, die Antworten der Welt zu haben. Aber ich glaube, eine Frage, die man sich schon mal stellen muss, ist schon auf der Nutzenbewertungsebene, ob ich nicht den Besonderheiten der Evidenzgenerierung bei seltenen Erkrankungen in irgendeiner Weise Rechnung tragen will. Vielleicht muss man einfach erkennen, dass ich vielleicht in Deutschland ein tolles System habe, aber dieses System halt nicht für alle Situationen, für alle Lebenslagen tatsächlich immer gleichermaßen befriedigende Antworten bietet. Und dann kann ich natürlich überlegen, gibt es irgendwelche Instrumente, die einen Ausgleich zwischen hohen Entwicklungskosten und dem begrenzten Markt finden kann. Ich kann mir auch fragen, ob ich vielleicht langfristigere Finanzierungsmodelle sind, ob ich mit Forschungsfonds arbeite. Ich glaube, da gibt es viele Gedanken, über die man nachdenken kann. Und mich bewegt immer ein Gedanke, ich hätte ja gerne ein System, was tatsächlich die Entwicklung in irgendeiner Weise fördert, weil wir sind in einem kapitalistischen System, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und wir haben eigentlich gelernt, dass diese Systeme in der Lage sind, wirklich in sehr kurzen Zeiträumen erstaunliche Arzneimittelinnovationen in den Markt zu bringen. Deshalb glaube ich schon, dass dieses sehr nach finanziellen Mitteln orientiertes System irgendwo doch seine Vorteile zu haben scheint. Und wenn man das alles in einen Topf wirft und umrührt und die Abwägung für sich trifft, ich glaube, dann sollte es möglich sein, den Besonderheiten der Orphan Drugs Rechnung zu tragen. Ich weiß, es war jetzt hoch theoretisch und wenig klar die Auskunft, aber mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein.
Na, ich würde es ja noch mal ein Stück runterbrechen. Also wir haben es ja mit einer Datenlage, Sie haben ja gerade auf die Datenlage angesprochen. Wir haben es da ja auf europäischen, auf der Zulassungsebene mit Daten, einem Datensatz zu tun, der zumindest der EMA hinreichend ist, um eine Zulassung auszusprechen. Und ich frage mich dann manchmal, warum sollen diese Daten denn nicht geeignet sein, um zwei Verhandlungspartnern einen Erstattungsbetrag zu verhandeln? Also da müsste doch eigentlich noch was gehen. Und darüber hinaus ließen sich ja auch nach einem Marktzugang weiterhin Daten erheben, falls es noch irgendwelche Unsicherheiten zu Sicherheitsaspekten oder Wirksamkeitsaspekten geben sollte. Wäre das nicht doch noch ein Weg, wie man den Marktzugang zumindest fair gestalten kann, sodass wirklich zum Schluss Patienten versorgt werden können?
Ich finde beide Gedanken eigentlich sehr richtig und sehr gut, denn was mich immer beschäftigt hat, warum sorge ich auf der Zulassungsebene dafür, mit viel Aufwand, dass solche Präparate zugelassen werden? Das ist ja nicht so, dass ein einzelner Mensch im Hinterzimmer sich Gedanken macht, lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu. Das wird ja bei der Europäischen Zulassungsbehörde entschieden und da sind alle nationalen Zulassungsbehörden der EU beteiligt. Das sind also schwierige Entwicklungsprozesse. Dann ist es ja so, dass ja die Zulassungsbehörde ja auch die Entwicklungsvorhaben begleitet. Es gibt ja vorher Scientific Advice, wie sollen die Studien aufgesetzt werden. Da ist ja unglaublich viel Wissen, viel Manpower, viel Überlegung dahinter. Und wenn das dann am Ende dazu führt, dass es eine Zulassung gibt, aber eigentlich keinen Marktzugang, weil die Rahmenbedingungen für die Investition nicht hinreichend sind, dann sehe ich das eigentlich als eine Niederlage. Und das, meine ich, sollte nicht sein. Und dass man vielleicht auch auf der Zulassungsebene etwas nachregulieren muss, das könnte ich verstehen. Das ist eine Diskussion, die man sich stellen muss. Aber ich meine auch, dass das, was auf der Zulassungsebene auf den Markt kommt, müsste eigentlich angemessene Rahmenbedingungen wiederfinden, dass die Patienten dazu auch Zugang haben. Denn dafür habe ich das System geschaffen.
Und dann wollen wir hoffen, dass sich die Marktzugangsregelung auch in diesem Sinne weiterentwickelt. Wir kommen allmählich schon zum Ende unseres Gesprächs, Herr Burkhardt. Ganz vielen Dank für die tiefen Einblicke in die rechtlichen, aber letztlich auch wirtschaftlichen Herausforderungen von Orphan Drugs, die Sie uns heute gegeben haben. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
Alles wird gut.
Alles wird gut. Dem kann ich nur zustimmen oder ich schließe mich der Hoffnung an, sagen wir es mal so. Ganz vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Burkhardt. Danke auch an unsere Zuhörer für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der FBETA GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V. im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.